Als Gotteswort lesen wir heute Morgen miteinander Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häupten aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen, was sie vereinen, wird sich wieder spalten, was sie erneuern, über Nacht veralten, und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Dieses Gedicht, das Reinhold Schneider im Jahr 1936 geschrieben hat, ist heute so aktuell wie eh und je. Das sehen wir allein schon daran, dass wir in den letzten Monaten mehrere Menschen ganz unabhängig voneinander dieses Gedicht mir gegenüber zitiert und mich auf dieses Gedicht hingewiesen haben. Es bewegt viele Menschen in diesen Tagen. Auf die Situation selbst will ich gar nicht eingehen. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie dramatisch die Situation in unserem Land auf der Erde längst geworden ist. Und wir bekommen ja nur die Spitze des Eisbergs und vielleicht nicht mal die wirklich mit. Aber genau in solch eine Lage spricht unser Gotteswort hinein und erinnert uns, das Gebet ist unsere wichtigste Waffe. Die Täter werden es nicht erzwingen. So wichtig auch menschliche Tat sein mag, aber menschliche Tat ohne Gebet und ohne Gottes Segen wird das Chaos und das Unheil vergrößern und nicht beheben. Und das gilt für alle unsere Bereiche, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde hier in der Eichenau, für die Gemeinde Jesu in ganz Deutschland und weltweit und auch für unser Volk und Vaterland. Und wie hier, wo Paulus betet, dass Gott uns eine Tür auftue für das Evangelium, dass Gott noch einmal offene Türen schenkt, die Not im Leben vieler Einzelner und damit auch die Not unseres Volkes zu wenden. Aber heute sind so viele Menschen hart verschlossen. Nur das Gebet kann diese hart verschlossenen Herzenstüren öffnen. Und deshalb mahnt Paulus, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Den griechischen Begriff für wacht kann man auch übersetzen mit haltet die Augen offen. Beim Wächter ist es ja ganz wichtig, dass er die Augen offen hat. Wir können Vers 2 also auch wiedergeben mit den Worten haltet fest am Gebet und haltet dabei die Augen offen mit Danksagung. Da habe ich zu Beginn gleich eine Frage an euch. Wir haben doch gelernt, beim Gebet die Augen zu schließen, damit wir nicht abgelenkt werden, damit wir uns besser auf das Gespräch mit Gott konzentrieren können. Warum sollen denn die Kolosser beim Beten die Augen offen halten? Hat jemand eine Idee? Die inneren Augen, richtig, es geht vor allem um das innere Sehen. Aber nicht nur, es geht, denke ich, um beides. Vielleicht hilft uns weiter, haltet die Augen offen mit Danksagung. Wofür sollen sie denn Dank sagen? Alle Zeit für alles. Und hier noch konkreter, für das, wie Gott auf ihr anhaltendes Gebet handelt. Ich denke, das ist der Zusammenhang. Die sollen die Augen offen halten beim Beten, damit sie sehen, was passiert auf ihr Gebet hin. Das ist das Erste, was mich an diesen Versen beeindruckt. Paulus erwartet etwas. Paulus erwartet, dass Gott handelt, dass Gott wirkt, dass man etwas sehen und etwas erfahren kann. Ich denke, das ist für unser Gebet immer wieder wichtig und auch für unseren Dienst. Auch für mich persönlich als Prediger traue ich dem Wort Gottes etwas zu, wenn ich es verkündige. Nicht nur in der Theorie, sondern ganz praktisch. Erwarte ich, dass Gott heute Morgen hier durch sein Wort wirkt. Dass Gott Veränderung auch in unseren Herzen schenkt und in den Herzen all derer, die dieses Wort hören. Dass Menschen angerührt werden vom Heiligen Geist. Paulus traut dem Gebet etwas zu. Er erwartet zu Recht die Erhörung seiner und unserer Gebete. Denn wir haben dafür die Verheißung und das ist wichtig. Wir können ja viel erwarten und es wird in vielen Fällen nicht eintreten. Warum? Weil wir keine Verheißung haben. Es sind unsere menschlichen Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte. Aber wenn wir keine Verheißung dafür haben, können wir auch nicht auf die Erfüllung zuversichtlich, verbindlich warten. Aber hier haben wir die Verheißung. Und die haben wir als Schriftlesung gehört, Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Wer da bittet, der nimmt, wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird aufgetan. Das sind ganz klare und verbindliche Zusagen. Und Gottes Wort gibt uns dort in Matthäus 7 auch gleich noch eine klare Begründung, warum es anders gar nicht sein kann. Wir dürfen gewiss sein, wenn wir vor den Thron des himmlischen Vaters treten und breiten ihm unsere Not aus und sagen, wie es um uns steht, um unser Volk. Und wir bitten ihn, dass er hilft und handelt. Dann haben wir die gewisse Zusage, dass er es tun wird. Und Matthäus 7 sagt uns, warum? Weil der himmlische Vater unmöglich anders kann, als seinen Kindern Gutes zu geben, das Beste zu geben, wenn sie ihn bitten. Er kann wesensmäßig nicht anders. Wenn schon irdische Väter es anders fertig bringen sollten, sagt uns Gottes Wort, der himmlische Vater kann nicht anders. Wir haben von unserem himmlischen Vater also die absolute Zusage, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, dann wird er uns das Gute, das Beste überhaupt tun und geben. Und in diesem Wissen mahnt Paulus auch die Geschwister in Kolosse zum Gebet. Und er hat hier für sein Gebet auch gleich ein konkretes Anliegen und betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffnet. Das Geheimnis Christi zu reden, damit ich es kundmache, wie ich reden muss. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann ist das Erste das Gebet. Paulus weiß, wenn nicht Menschen da sind, die für ihn und seine Arbeit beten, dann ist seine ganze Mühe umsonst. Dann rennt er gegen eiserne Mauern, die uneinnehmbar sind. Und deshalb seine Mahnung, haltet an am Gebet. Das griechische Wort für anhalten bedeutet etwas beharrlich, emsig, ausdauernd zu tun. Die Mahnung des Paulus heißt also, betet fleißig, betet beharrlich, betet ausdauernd, bleibt dran. Denn kein Tresor dieser Welt ist so schwer zu knacken, wie das Herz eines Menschen für das Evangelium zu öffnen ist. Wo Gott nicht den Schlüssel oder die Zahlenkombination für das Herz eines Menschen gibt, da ist alles Predigen und jedes andere Bemühen vergeblich. Vor Jahren hatten wir in der Familie einen Film über Enten angeschaut. Was mich bei diesen Wasservögeln immer wieder fasziniert, die können metertief tauchen, vor allem die Tauchenten, und dann kommen die wieder nach oben und sind knochentrocken. Die haben eine Fettdrüse und damit fetten sie ihr Gefieder ein. Dann hat das Wasser keine Chance. Es läuft alles wieder ab. Kaum, dass die Wasseroberfläche erreicht haben. Das ist wie ein Ölfilm, der das ganze Federkleid bedeckt. Und so ist der Mensch der nicht durchs Gebet vorbereitet ist. Der kann hier heute Morgen im Gottesdienst sitzen, der kann in Gottes Wort gebadet und eingetaucht werden, den kann man im Wort Gottes fünfmal hin und wieder zurückziehen. Der hat noch nicht mal hinten die Tür hinter sich zugemacht und da ist alles schon wieder abgelaufen. Wenn Gott nicht die Tür seines Herzens öffnet. Gott muss also durch seinen Heiligen Geist diese Ölschicht um das Herz eines Menschen entfernen, damit das Wort Gottes nicht abtropft, sondern durchdringt und seine Wirkung tut. Dass Gott diese Ölschicht entfernt, dass Gott Türen auftut, das geschieht durchaus auch in diesen Tagen noch. Gestern bekam ich von einem Glaubensbruder aus Württemberg folgende Nachricht. Er schrieb: Ich bekomme zu jedem Wochenende von der Geschäftsstelle des Internationalen Gideon-Bundes, dem ich angehöre, eine Mitteilung zum Freuen. Gestern war es diese: Wir besuchen und verteilen als Gideon-Gruppe seit einiger Zeit auch Flüchtlingsunterkünfte. Dabei hatten wir eine ganz besondere Begegnung. Wir klopften an die Zimmer und fragten, ob wir ein Geschenk in Form des Evangeliums in der jeweiligen Muttersprache weitergeben dürfen. Als Antwort erhielten wir dieses Mal, dass wir bereits erwartet wurden. Auf Nachfrage hieß es, dass am Abend zuvor Jesus Christus am Bett einer jungen Muslimin gesessen und mit ihr gesprochen hatte. Er hatte sie auf unsere Begegnung vorbereitet. So kam es, dass sie die direkte Frage an uns richtete, was sie tun müsse, um mit Jesus zusammen zu sein. Sie beugte ihre Knie und sprach unter Tränen ein Übergabegebet. Seitdem bestehen ein regelmäßiger Kontakt und Begegnungen in der Gemeinde. Vielen Dank an unseren Herrn Jesus. Viele Türen sind heute verschlossen, aber Gott ist der Allmächtige und er kann Türen auftun. Und wir hören es immer wieder, gerade in diesen Tagen, schon seit Wochen, Monaten, eigentlich schon die letzten Jahre, dass Gott gerade auch unter Muslimen in ihrer Heimat, aber auch unter den Zuwanderern hier in Deutschland auf besondere Weise redet und ihre Herzen, die durch die dämonische Religion des Islam ganz, ganz fest verschlossen sind, durch seinen Heiligen Geist öffnet. Und wir sehen, Gott kann aus dem größten Wahnsinn, denn auch wenn Zuwanderer bei uns zum Glauben kommen, der Zuwanderungswahnsinn bleibt trotzdem Wahnsinn. Aber wir sehen, Gott kann auch im größten Wahnsinn, Gott kann aus dem größten Wahnsinn Segen wirken. Wir haben einen unglaublich großen Gott. Im finstersten Treiben satanischer Zerstörungsmächte kann er Heil wirken. Und er lässt sich's nicht verbieten, wo er handeln darf oder nicht. Und deshalb beten wir jeden Sonntag auch in der Gebetsinitiative dafür, dass von diesen Zuwanderern möglichst viele zum Glauben an Jesus Christus finden. Und bei einigen geschieht's. Auch bei Menschen unseres Volkes geschieht das, dass der Herr Herzen auftut. So erhielt ich vor etwa 2 Wochen die Mail einer Frau, die sich vor vielen Jahrzehnten nach ihrer Konfirmation ganz von der Kirche ab und vom christlichen Glauben entfremdet hat. Aber jetzt hat sie für sich und ihren Mann eine Bibel gekauft und fragt, wo fängt man an in diesem gewaltigen Buch mit Lesen? Und solche Mails bekomme ich seit Wochen und Monaten immer wieder. Ist kein Einzelfall. Menschen, die Jahre und Jahrzehnte nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben wollten, die seit Jahren und Jahrzehnten keine Kirche von innen gesehen und keine Predigt mehr gehört haben, die lesen jetzt in der Bibel. Die hören heute übers Internet Predigten. Ihre Herzen sind offen. Ist das nicht großartig, liebe Geschwister? Ist das nicht ermutigend? Und dass es noch mehr werden, wenn Gott will, noch viel mehr, dazu ist ein wachsames, ein anhaltendes Gebet wichtig. Beides gehört untrennbar zusammen, wachsam und anhaltend. Denn Wachen ist ja nicht die Sache eines Augenblicks. Der Soldat, der Nachtwache hat am Lager, der wirft nicht einen kurzen Blick in die Nacht hinaus und legt sich dann schlafen. Und am anderen Morgen, wenn das Lager ausgeraubt ist, dann sagt er zu seinem Offizier: Ich hab doch gewacht, von 0.30 Uhr bis 0.35 Uhr. Nein, Wachen ist eine anhaltende, mühevolle und konzentrierte Tätigkeit. Die meisten von uns haben schon von Georg Müller gehört, dem Vater der Weißen in Bristol. Er lebte ja im 19. Jahrhundert in England und hat unzählige Male erfahren, dass Gott Gebet beantwortet. Ein Jahr vor seinem Tod, er war damals 92 Jahre alt, legte er allen Kindern Gottes ans Herz: Der wichtigste Punkt ist, niemals aufzugeben, bis die Antwort kommt. Er sagt dann weiter, wie er für zwei Menschen seit 52 Jahren betet, dass sie ihre Herzen dem Herrn Jesus öffnet. 52 Jahre. Und er sagt weiter, der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Sie haben keine Ausdauer. Wenn sie etwas wünschen zu Gottes Ehre, sollen sie beten, bis sie es bekommen. Er hat mir, so unwürdig ich bin, unmessbar mehr gegeben über alles, was ich bat oder dachte. Und so soll unser Beten sein, liebe Geschwister, damit wir nicht verpennen, wenn Gott handelt. Ich vermute, dass Gott auf unzählige Gebete gehandelt hat und die Beter haben es gar nicht mehr mitbekommen, weil die mit ihren Gedanken längst bei ganz anderen Dingen waren und haben gar nicht bemerkt, wie Gott ihre Gebete erhört hat. Oder auch das andere kann sein, befürchte ich, dass nach Wochen, Monaten, vielleicht Jahren oder gar Jahrzehnten die Zeit Gottes gekommen war, ein Gebet zu erhören, aber dann sieht er, den interessiert es ja schon gar nicht mehr. Der ist ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt und warum sollte Gott ein Gebet erhören, das wir schon längst ad acta gelegt haben? Vielleicht bleibt manches Gebet unerhört, weil wir nicht ausdauernd dran geblieben sind. Lasst uns wachsam beten, mit offenen Augen, dass wir die Gebetserhörung erwarten und die großen Wunder Gottes sehen. Es ist auch interessant, wie Paulus formuliert, warum Paulus bittet und warum nicht. Paulus sagt, dass Gott uns eine Tür auftue. Ich dachte bei der Vorbereitung, wie würden manche heutige Prediger beten? Paulus sagt nicht, betet, dass Gott uns zu gewaltigen Predigern macht. Interessant, gell? Das Gebet bleibt ganz bei Gott. Denn wo Gott nicht schon die Tür zu einem Menschen aufgetan hat, da ist die beste Predigt nicht mehr wert, als der Versuch, mit einem Strohhalm eine Panzerglasscheibe einzuschlagen. Aber wenn Gott die Tür auftut, dann brauchen wir keine panzerbrechenden Waffen mehr, dann reicht ein Strohhalm und das Panzerglas bricht. Das ist das Wunder des Gebets. Und deshalb kommt es nicht auf unsere Gaben, auf unsere Kräfte an. In den Händen Gottes sind unsere Gaben und Kräfte, so gering sie auch sein mögen, stark genug. Entscheidend ist, es muss durch Gottes Kraft geschehen und nicht durch unsere. Und deshalb erbietet Paulus Weisheit von Gott. Ist auch interessant und wichtig. Auch Paulus, ein Schriftgelehrter, ein Mann, das Wort Gottes wahrscheinlich von vorn bis hinten mehr oder weniger auswendig kannte, zumindest der Sache nach im Kopf hatte, ein Mann voll Heiligen Geistes, auch er braucht Weisheit, dass ich es kundmache, wie ich es reden muss. Das griechische Wort für kundmachen heißt eigentlich offensichtlich, offenbar, deutlich, erkennbar machen. Und darum geht's. Das ist ja, was uns auch heute bewegt, hatten Paulus damals schon bewegt. Wie können wir dem anderen klar, offensichtlich erkennbar machen, was das Evangelium für ihn bedeutet. Dass dem ein Licht aufgeht und er kapiert, dieses Wort Gottes, das ist ja nicht nur für die paar Frommen, die am Sonntag in die Kirche rennen, das geht ja mich an. Das heißt offenbar machen, dem geht ein Licht auf. Wie bekommen wir das Wort Gottes so rüber, dass dem anderen ein Licht aufgeht? Das geschieht, wenn wir es auf geistliche Weise tun und nicht auf menschliche. Das ist besonders heute sehr wichtig, denn wir leben in einer methodengläubigen, in einer technikgläubigen Zeit, auch in der Christenheit. Heute wird sehr viel auf der menschlichen Ebene gearbeitet. In der Werbung erleben wir das Tag für Tag. Da ist uns meistens wahrscheinlich auch mittlerweile bewusst, Ob Marlboro, Mercedes, Shampoos, Versicherungen oder was auch immer, es werden in der Werbung ja kaum Sachargumente geliefert. Es wird ein Lebensgefühl vermittelt. Der Mensch wird auf der Gefühlsebene manipuliert. Man sagt das zum Beispiel ganz offen schon bei den Geländewagen. Die wenigsten Leute, die einen Geländewagen fahren, brauchen wirklich einen Geländewagen. Man nennt einen Geländewagen deshalb heute auch ein Lifestyle-Auto. Ich habe gar nichts gegen Geländewagen, das darf man haben, auch wenn man ihn nicht braucht. Aber man sieht es dran, ja, das heißt, es ist ein Lifestyle-Auto. Wenn man in einen mächtigen, vierradgetriebenen Rennschrauber einsteigt, dann hat man das Gefühl von Wildheit, von Freiheit, von Abenteuer, von Erleben. Und genau darum geht's. Nicht, dass man gut und wohlbehalten von A nach B kommt, sondern dass man ein Lebensgefühl hat. Und so wird der Mensch auf der Gefühlsebene manipuliert. Und das ist auch im geistlichen Bereich möglich. Und die Versuchung dazu wächst. Denn wir erleben diesen Vorgang tagtäglich als normal in der Werbung überall. Und der Weg der Manipulation ist so verlockend. Warum? Ganz einfach, weil er so erfolgreich ist. Verlockend ist immer das, was Erfolg garantiert. Ich rede ja ganz bewusst von Erfolg und nicht von Frucht. Fruchtbar, geistlich fruchtbar ist er nicht, aber erfolgreich. Man kann mit Methoden, mit Manipulation, würde ich behaupten, mehr oder weniger jede Kirche rappelvoll kriegen. Dürfte kein Problem sein. Man muss nur ausgeklügelte Werbe- und Manipulationstechniken anwenden. Wir müssen auch ganz nüchtern feststellen, jeder von uns spricht ständig in irgendwelcher Weise auch die Gefühlsebene an. Und bewegt sich damit im Prinzip schon ein bisschen auf dem Gebiet der Manipulation. Gefühle manipulieren. Denn ich hatte eigentlich eine Grafik vorbereitet, habe ich dann doch nicht dabei. Auf der Gefühlsebene erreichen wir den Menschen in seinem Innersten direkt. Eine wichtige, aber eine brandgefährliche Geschichte. Positiv wie negativ. Wir arbeiten immer bewusst oder unbewusst auf der Gefühlsebene. Wenn wir einen an Sonntagmorgen begrüßen, dann haben wir eine Gefühlsebene, eine positive, der andere fühlt sich willkommen geheißen oder der denkt, der hätte auch freundlicher sein können, negative Gefühlsebene. Ja. Wir müssen wissen, was wir tun und die Grenzen des geistlich Zulässigen im Blick haben. Das Ansprechen von Gefühlen ist wichtig, ist auch legitim. Dass wir Nähe, dass wir Liebe, dass wir Annahme vermitteln, natürlich nicht geheuchelt, sondern ehrlich. Denn wo wir diese Gefühle nicht vermitteln, wo wir die Sympathie des anderen nicht gewinnen, da werden wir den Menschen, der zu diesen Gefühlen gehört, auch nicht gewinnen. Da werden wir mit der Botschaft kaum ankommen, wenn wir vorher auf der Gefühlsebene durch liebloses Rumbrabbeln, bei dem die Jalousien dicht gemacht haben. Also es ist richtig und gut, im Gottesdienst eine freundliche und angenehme Atmosphäre zu haben. Aber dann dürfen wir die gute Stimmung nicht nutzen, um eine Bekehrung herbeizumanipulieren. Eine solche manipulierte Bekehrung, die trägt nämlich nicht weit. Die gehört in den Bereich des Erfolgs, aber menschlicher Erfolg ist kurzlebig und nur geistliche Frucht bleibt. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Pfarrdienst und dank der Gnade Gottes habe ich auch manches an Gemeindewachstum erleben dürfen. Aber je länger ich zurückblicke, umso banger steigt die Frage in mir hoch, was war daran alles echt? Da haben Menschen einen Anfang mit Jesus gemacht. So haben wir es zumindest wahrgenommen. Da haben Menschen seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten mit Jesus gelebt. Wir hätten die Hand für sie und für ihr Christsein ohne zu zögern ins Feuer gehalten. Aber dann müssen wir erleben, wie sie Verhaltensweisen an den Tag legen, die jeder geistlichen Beschreibung spotten. Dann müssen wir erleben, wie sie unbußfertig an Sünde festhalten und sich durch kein Wort der Schrift und keine brüderliche Ermahnung zur Umkehr leiten lassen. Und wir fragen erschüttert, was war an ihrem Christsein jemals echt? Ich habe da nicht einen konkreten Fall vor Augen. Nein, liebe Geschwister, ich habe wahrscheinlich Dutzende ganz konkrete Fälle vor Augen. Rückblickend auf die letzten 30 Jahre. Wir müssen und können diese Fragen in den meisten Fällen konkret schwer beurteilen. Aber unser Anliegen muss sein, und deshalb sage ich es, dass wir keine frommen Scheinfrüchte erzeugen aus unserer Kraft mit menschlichen Methoden und Techniken, sondern echte geistliche Frucht durch die Kraft Gottes. Nur Gott selber kann durch sein Wirken echte geistliche Frucht schaffen. Und das geschieht eben durch Gebet und nicht durch den Einsatz von Methoden und Manipulation. Ich betone immer wieder, es gehört auch hierher, die Bekehrung muss über den Verstand gehen. Das Evangelium will in seinen Grundzügen mit dem Verstand erfasst werden und in einer bewussten Entscheidung angenommen werden. Und das können sogar hochgradig geistig Behinderte, da braucht man kein Intelligenzbolzen sein. Wenn ein hochgradig geistig behinderter Mensch begreift, Jesus hat mich lieb, es geht über den Verstand. Der braucht nur zwei Dinge begreifen. Jesus hat mich lieb, der ist für mich am Kreuz gestorben. Ich will Jesus auch lieb haben, mit ihm leben. Bewusste Entscheidung, ja? Der braucht nur zwei grundlegende Fakten zu begreifen, aber der Verstand muss es raffen. Und dann muss die Willensentscheidung kommen. Und ich will auch mit Jesus leben. Ich will das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Und da sehen wir eben wieder die Notwendigkeit des Gebets. Denn mit logischen Argumenten erreichen wir zwar den Verstand, aber nicht den Willen, nicht den innersten Personenkern des Ich. Pfarrer Wilhelm Busch hat deshalb festgestellt, das Evangelium geht schnurstracks gegen das Denken des Menschen. Man müsste noch genau unterscheiden, nicht gegen das Denken im Sinne von Verstand, sondern gegen den Willen. Denn der Stolz des Menschen lässt es ihm nicht zu, sich die Ewigkeit einfach schenken zu lassen. Das ist das, was schnurstracks gegen die Vorstellungswelt und gegen den Willen des Menschen geht. Er will es sich nicht schenken lassen, er will es verdienen. Mindestens ein bisschen was dazu tun. Er will das Gefühl haben, wenigstens eine Kleinigkeit zu seinem Heil beigetragen zu haben. Und ich dachte bei der Vorbereitung, das ist der erfolgreiche Weg der Sekten. Und für die Zeugen Jehovas anschauen, da kann man sich den Himmel mitverdienen, indem man reichlich Wachturmliteratur kauft, verteilt und Zeugendienst tut. Dann kommt man auf der Stufe weiter hoch. Oder bei den Adventisten, indem man den Sabbat hält und alttestamentliche Speisegebote. Oder in der römischen Kirche, da kann man zu Heiligen beten, geweihte Kerzen anzünden, Kreuze schlagen, Weihwasser versprengen, Wallfahrten und vieles mehr. Und weil man auf diesen Trend aufspringt, kann man das zunehmend in evangelischen Kirchen auch. Viele große evangelische Kirchen haben längst auch ihre Kerzenständer, wo man Kerzen anzünden kann, machen Wallfahrten und alles Mögliche. Oder auch bei den Charismatikern. Kommt oft ganz verdeckt. Da kann man eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde Lobpreis machen und sich dann sagen, jetzt haben wir alles getan, dass der Heilige Geist kommt und wirkt und wir einen vollmächtigen und gesegneten Gottesdienst haben werden. Das ist eine gefährliche Verführung. Denn dafür hat Jesus am Kreuz von Golgatha schon alles getan. Wir brauchen am Sonntagmorgen nur erwartungsvoll kommen und Danke sagen. Es reicht für einen vollmächtigen und gesegneten Gottesdienst. Wir müssen gar nichts dafür tun. Jesus tut's. Nichts gegen Lobpreis, wie gesagt, aber es muss wirklich Lobpreis sein, zur Ehre Gottes und nicht, weil wir was tun müssen, damit es ein vollmächtiger Gottesdienst wird. Aber eben dieses Einfache, du brauchst nur kommen und Danke sagen, dieses Einfache ist schnurstracks gegen die Vorstellungswelt des Menschen. So einfach will er es nicht haben. Und deshalb kann es allein das Gebet schaffen, dass Menschen ihr eigenes Wollen begraben und ihr Herz für den Willen und das Wirken Gottes öffnen. Und dazu gehört, dass der Mensch die Tiefe seiner Verlorenheit erkennt. Wilhelm Busch stellte auch die Frage, wie kommt unsere Botschaft heute noch an? Und er sagte, vielleicht kommt unsere Botschaft deshalb nicht mehr an, weil wir unsere Botschaft an den Menschen bringen wollen. Aber dazu haben wir gar keinen Auftrag. Wir haben Gottes Botschaft zu bezeugen. Was meint er damit? Der heutige Mensch, und der war übrigens vor 100 Jahren nicht viel anders, der hört Gottes Botschaft so ungern. Die Botschaft vom Gericht und von der Verlorenheit. Und deshalb stehen wir in der Gefahr, dass wir die Botschaft dem Hörer anpassen. Nicht nur dem Stil der Darbietung nach, da ist eine gewisse Freiheit erlaubt, sondern auch vom Inhalt her, dass wir die Botschaft angenehm machen und das Ärgerliche weglassen. Und dem hält Wilhelm Busch entgegen, das ist falsche Anpassung, wenn das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben werden soll. Und Frau Kessmann hat ja schon vorgeschlagen, ich glaube, sie war es, vielleicht war es auch eine andere, damit ich ihr kein Unrecht tue, irgendeine Bischöfin war es wohl, die hat vorgeschlagen, dass wir die Kreuze aus der Kirche entfernen. Das sind ja so, so unappetitliche Dinge. Da stellen wir doch lieber eine Krippe rein, die Kinderwiege, erinnern an Weihnachten, ans kleine süße Jesuskindlein. Dann haben wir das ärgerliche Kreuz draußen und wecken mütterliche, liebevolle Gefühle. Da ist so ein kleines Beispiel dafür, ja. Das Ärgerliche kommt weg, wenn das Evangelium nicht mehr die Gewissen trifft und beunruhigt, sagt Busch, weh uns, wenn wir ein glatteres Evangelium verkündigen wollen. Das ist die tiefere Gefahr für unser Zeugnis inhaltlich, dass wir aus Angst nicht mehr anzukommen die Botschaft verkürzen. Ich habe vor Jahren einen kurzen Artikel von Theo Lehmann gelesen. Theo Lehmann wird vielleicht den meisten von uns bekannt sein, bekannter Jugendevangelist, Pfarrer in den neuen Bundesländern gewesen, mittlerweile schon hochbetagt. Er schrieb zum Thema Hölle, Luther kannte und hatte noch die Angst, in die Hölle zu kommen. So kam es ja überhaupt erst zur Reformation. Und er sagt weiter, heute haben die Pfarrer nur noch eine Angst, nämlich ausgelacht zu werden, wenn sie von der Hölle sprechen. Unterschied. Und Theo Lehmann zitiert dann den schon erwähnten Wilhelm Busch, der vor einem Kreis von Pfarrern über das Thema sprechen sollte, was fehlt uns Pfarrern? Und Wilhelm Busch fing diese Rede vor Pfarrern so an, es fehlt uns Pfarrern die Furcht, dass wir und unsere Gemeinden in die Hölle kommen könnten. Nur auf diesem Hintergrund wird das Evangelium verstanden. Darum fehlt unserer Predigt das Warnende, Dringende und Werbende. Und deshalb mahnt er zum Schluss nochmal, entweder waren unsere Väter Narren, wenn sie in ihren Predigten die Sünder warnten, nämlich vor der Hölle, oder wir sind Narren, wenn wir alles tun, nur das Wichtigste nicht. Ist uns beim Gespräch über den Gartenzaun mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen oder wo auch immer, ist uns, wenn wir Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, begegnen, bewusst, ich rede mit einem verlorenen Menschen. Ich rede mit einem Menschen, der so nett, so freundlich, so liebenswert er sein mag, ohne Jesus schnurgerade auf dem Weg ist in die Hölle. Dieser Mensch braucht nichts so sehr wie die Erlösung in Jesus Christus. Im schon erwähnten Büchlein erzählt Wilhelm Busch, ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem sehr klugen und gebildeten Mann ein endloses Gespräch hatte. Mit großer Geduld ging ich auf alle Fragen ein, angefangen von der Dreieinigkeit, die ihm ein Ärgernis war, über die Jungfrauengeburt, die er nicht glauben wollte, bis zum gegenwärtigen ärgerlichen Zustand der Kirche. Kurze Zeit später hörte ich, dass er sich von seiner Frau scheiden ließ. Wilhelm Busch sagt, ich war todunglücklich. Da hatte ich nun über alle möglichen Probleme mit diesem Mann diskutiert und dabei wurde der ganz einfach nicht mit seiner Ehe fertig. Da war Schuld, von der man lieber nicht reden wollte. Nach langer Zeit bat er mich wieder einmal um meinen Besuch. Ich ging hin und sagte, wissen Sie, dass Sie in die Hölle kommen, wenn Sie so weiterleben. Wilhelm Busch konnte mal ganz direkt sein. Mit der Tür ins Haus fallen und nahm noch den halben Eingangsbereich mit. Ich dachte, sagt Busch, jetzt wirft er mich raus. Aber das geschah nicht, vielmehr sagte der Mann tief beunruhigt, weil ich das weiß, darum muss ich mit Ihnen sprechen. Weil ich das weiß, muss ich mit Ihnen sprechen. Aber das kann eben nur der Heilige Geist wirken, durch unsere Gebete. Dass das Innere von Menschen aufgewühlt wird und ihnen vor Augen tritt, ich gehe in die Hölle, wenn ich kein Heil erfahre. Nun denkt mancher, aber ich bin ja so nicht begabt wie Wilhelm Busch. Stimmt und trifft wahrscheinlich für uns alle zu, die wir heute Morgen hier beieinander sind. Wilhelm Busch war ein ganz außergewöhnlich begabter Mensch und Pfarrer, keine Frage. Und trotzdem kann und will Gott uns nicht weniger gebrauchen. Wir sind schwach, aber Gott will uns dabei haben. Er tut das Eigentliche, aber wir müssen dabei sein. Ich dachte noch, und damit komme ich dann auch zum Schluss, ich dachte bei der Vorbereitung an die Nibelungensage. Vielleicht kennt die in groben Zügen jemand von euch. Da gibt es so verschiedene Helden. Einer davon ist der Burgunderkönig Gunther. Der war nicht ganz so wahnsinnig stark und der begehrte die isländische Königin Brunhild. Aber die heiratete nur den, der sie im Zweikampf, im Turnierkampf besiegen konnte. Und tatsächlich schaffte der König Gunther das, obwohl er nicht so wahnsinnig stark war. Der war viel schwächer als die Brunhild. Wie das? Er war dabei. Gesiegt, aber hat nicht wer, sondern der Siegfried. Der war durch die Tarnkappe, die er dem Zwergenkönig Alarich abgenommen hatte, unsichtbar anwesend. Der König Gunther warf zwar den Speer, aber der unsichtbar mitwerfende Siegfried, der hinter ihm stand und ihm den Arm führte, der verlieh dem Wurf die Kraft und die Weide. Und so besiegte der relativ schwache Burgunderkönig Gunther die unbesiegbare Brunhild. Und so ist es auch im Dienst Jesu. Deshalb erzähle ich es. Wir sind dabei. Wir reden, wir kämpfen, wir laden ein, wir geben Zeugnis. Aber der unsichtbare Gott ist es, der unserem Zeugnis, unserem Reden, unserem Wirken Vollmacht und Gelingen gibt. Aber dieses Wissen, dass Gott alles tut, darf uns nicht dazu führen, mehr oder weniger nichts zu tun. Ich sehe das immer wieder ein gefährliches Missverständnis, gerade auch in gläubigen Kreisen. Man sitzt dann in einem Gebetssessel und sagt, jetzt wird's doch alles richten. Nein, ich will es am Beispiel sagen, eine gläubige Hausfrau weiß auch hoffentlich, dass es Gott allein ist, der sie und ihre Familie ernährt. Aber deshalb wird sie selbst trotzdem ordentlich haushalten, ihr Geld einteilen und gut kochen, damit es der Familie schmeckt. Sie wird nicht um 12 oder 12:30, wenn die Kinder von der Schule und der Mann vielleicht in der Mittagspause von der Arbeit kommt, am leeren Tisch stehen und sagen, Herr, jetzt bin ich mal gespannt, was du heute für uns hast. Also ich habe selbst in gläubigsten Kreisen solche Hausfrauen extrem selten kennengelernt. Eigentlich, wenn ich genau nachdenke, noch nie. Und das gilt genauso für alle anderen Bereiche. Gott will uns dabei haben. Es ist keine Legitimation, das Wissen, dass Gott alles tut, ist keine Legitimation dafür, nicht auch das Unsere dazu beizutragen. Allerdings ganz im Wissen, dass es nur was bringt, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Gilt auch für die heutige politische Situation in unserem Land. Es ist richtig, wenn wir alles Entscheidende allein von Gott erwarten, ganz bestimmt. Aber es ist nicht richtig, wenn wir meinen, wir müssten nur tatenlos zusehen, wie Gott das macht. Das Wissen, dass Gott alles macht, macht uns gerade nicht untätig, sondern gibt uns Mut zur Tat. Wir dürfen und sollen in jeder Hinsicht Mitarbeiter am großen Werk Gottes sein. Auch, da sind wir wieder bei der offenen Tür, dass der Herr auch bei uns in der Gemeinde noch reichlich dazu tut. Wir beten ja, dass der Herr mindestens noch 35 neue Geschwister auch aus der unmittelbaren näheren Umgebung dazu tut, die mit uns gemeinsam hier am Werk Gottes arbeiten und leben. Darum wollen wir Gott auch heute bitten, dass er handelt, dass er eine Tür auftut, und dass Menschen von Grund auf erneuert werden durch den Heiligen Geist. Amen.